Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der vor vielen, vielen Jahren mal im Irak im Gefängnis war, dem eine abenteuerliche Flucht nach Europa, nach Deutschland gelungen ist und der hier eine durchaus beachtliche Karriere gemacht hat als Schriftsteller. Guten Morgen und herzlich willkommen, Abbas Kideher.
Guten Morgen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke.
Wir beide haben vor ziemlich genau 8 Jahren schon mal miteinander Sendung gemacht. Inzwischen ist viel passiert. Fangen wir mit dem Beruflichen an. Neue Bücher sind dazugekommen bei Ihnen.
Ja, Gott sei Dank. Mehrere.
Ja.
ich glaube nachher, es war 2011 die Orangen des Präsidenten.
Genau.
Und dann 2013 war dann Brief in die Oberschienenrepublik.
Und dann kam
2016
die Ohrfeige.
Und jetzt das neue Buch Deutsch für alle.
Okay. Ein paar Preise sind auch dazugekommen.
Richtig, ja.
Das freut einen deshalb, weil es ist gut fürs Renommee und gibt auch noch ein bisschen Geld manchmal.
Ja, ja. Das hilft. Man vergisst auch das wirklich immer bei den Literaturpreisen, dass viele von denen, besonders für Gesamtwerk, eine Literaturpreis, da ist steuerfrei.
Okay.
Und das spielt eine große Rolle. Alle Autoren träumen davon, vor das gesamte Werk einen Preis zu erhalten. Ja. Und es ist tatsächlich steuerfrei.
Was ist noch passiert? Sie waren Stadtschreiber in Mainz.
Richtig,
war das
ja.
War das eine schöne Zeit?
Ja, auf jeden Fall. In Mainz, ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe auch so eine wirklich niedliche, kleine, feine Wohnung da. Aha. Und ich konnte wirklich in Ruhe da gut arbeiten. Und ich habe an wirklich 2 Projekten gleichzeitig da gearbeitet. Ein Projekt ist Deutsch für alle geworden und es war wirklich eine schöne Zeit und schöne Begegnungen. Habe ich auch schon Freunde jetzt auch dort und ich war wirklich sehr gern da in Mainz.
Das heißt, die Menschen haben Sie nett und offen aufgenommen?
Ja, ich denke, in der Pfalz ist es vielleicht auch, manchmal klingt das ein bisschen oberflächlich, aber ich bin gern da. Die Pfälzer, sie sind offen, habe ich den Eindruck. Sie feiern gern, sie reden gern, sie trinken gern, machen auch manchmal lustig Kommentare. Man kann viel mit denen lachen. Nicht alle, aber viele von denen. Und das ist natürlich, für mich ist es perfekt, mit anderen Leuten zusammen zu lachen. Das genieße ich natürlich.
Was ist noch dazugekommen, das vielleicht Wichtigste? Sie sind Vater geworden.
Richtig,
es gibt einen kleinen Sohn, der jetzt wie alt ist?
4 Jahre und 7 Monate.
Und der mit wie vielen Sprachen aufwächst?
3. 3 Sprachen.
Weil?
Weil von mir lernt er Arabisch. Wir reden miteinander Arabisch.
Ja.
Seine Mutter ist halb Griechin, halb Deutsch oder halb Bayer. Ihr Vater kommt aus Bayern und sie redet mit ihm Griechisch.
Aha.
Aber seine Mutter und ich reden wir miteinander Deutsch. Und das Kind jetzt kann 3 Sprachen. Deutsch, Arabisch und Griechisch.
Und er hat es ohne Probleme geschafft?
Kinder schaffen das erstaunlicherweise. Ich weiß nicht wie, aber das kriegen sie alles hin, ohne Problem.
Um es nochmal zu sagen, erste Sendung, die wir miteinander gemacht haben, 2011, viel ist passiert. Deutschland hat sich auch verändert. Aus Ihrer Sicht zum Guten oder zum weniger Guten hin?
Deutschland hat sich total geändert, aber auch positiv. Positiv zum Beispiel sehe ich, wenn ich daran denke, dass es vielleicht vor 30 Jahren gab es kaum Neudeutschen oder Migranten im Bereich Sport, Kultur oder Politik. Heutzutage, es ist eine Selbstverständlichkeit. Oder zum Beispiel vor vielen Jahren hat er zum Beispiel Helmut Kult, glaube ich, gesagt, Deutschland sei kein Einwanderungsland zum Beispiel oder auch andere Politiker, der Islam oder so gehört nicht zum Deutschland. Heutzutage reden die Leute ganz anders. Überhaupt, dass die Frage angestellt ist, es ist eine Entwicklung, das ist, dass die Frage da ist.
Das hat sich natürlich dramatisch verschärft im Jahr 2015, im Herbst, mit diesen vielen, vielen Flüchtlingen, die gekommen sind und mit der Politik von Frau Merkel, die Grenzen aufzumachen, beziehungsweise eigentlich müsste man korrekt sagen, die Grenzen nicht zu schließen.
Mhm.
Wie haben Sie das damals erlebt?
Auf einer Seite war eine wunderbare Möglichkeit für uns, Deutschland, uns zu zeigen weltweit, dass wir auch bereit sind, mehr zu machen als viele andere Länder. Das war wirklich ein Zeichen, Signal für viele andere Länder und waren wir auch im Ausland besonders besser, gut angesehen.
Mhm.
Besonders nach der Wirtschaftskrise und unserem Problem mit Griechenland. Später aber hat sich die Situation total geändert. Das hatte damit zu tun, dass wir immer bestimmte Ereignisse spielen eine große Rolle, wie wir die Dinge anschauen.
Ja.
Zum Beispiel Silvesternacht.
Ja.
Und dann in Köln. Und hat sich das Ganze sich hat geändert. Diese Bewegungen, leider, kommen nicht aus der Gesellschaft heraus.
Ändert aber nichts dran, dass man diese massiven Übergriffe nordafrikanischer junger Männer in Köln, im Übrigen auch anderswo, in keinster Weise akzeptieren und tolerieren kann.
Das ist natürlich eine Sache. Wir haben ein Gesetz. Das Gesetz gilt für alle. Und jeder, der Verbrechen macht, es gibt Gesetz, es gibt Gefängnisse auch für solche Leute. Ob das die kommen aus Nordafrika oder aus Bayern, ist es egal, woher die kommen. Solche Menschen haben, es gibt das Gesetz und das spielt eine große Rolle. Was wir vergessen aber, alle Marokkaner, alle Syrer, alle Iraker sind verdächtigt.
Haben Sie das persönlich erlebt? Ist das Klima rauer geworden? Haben Sie mehr an Ressentiments und Vorurteilen abbekommen in den letzten 3 Jahren?
Ja, auf jeden Fall sehr viel. Und das kenne ich auch von früher, nach dem 11. September zum Beispiel. Das ist wirklich das Gleiche, kann man so behaupten. Das war die gleiche Situation. Plötzlich, die Leute haben sich total geändert auf der Straße. Plötzlich Unfreundlichkeit. Manchmal wirklich auch, man hört auch viele Dinge, nicht nur ich. Das ist auch bekannt leider in Deutschland.
Was hört man da zum Beispiel?
Ja, Kanaken, haut ab, würden wir euch ausbürgern und alles Mögliche. Das erlebt man auch im Internet, erlebt man so Twitter, Facebook und so, manchmal E-Mails und so. Das ist auch auf der Straße. Es hat sich viel natürlich geändert, aber diese Ereignisse spielen tatsächlich eine große Rolle. Der Hass ist selbstbewusster geworden, nach jedem so ein Ereignis. Der Hass wird immer selbstbewusster.
Irak 2019, wenn wir, Abbas Kidair, darüber sprechen. Also zunächst mal, Sie sind vor plus minus 20 Jahren aus diesem Land weggegangen, waren jetzt, ich glaube, im letzten Jahr wieder dort, weil Ihre Mutter gestorben ist. Wie haben Sie dieses Land im letzten Jahr erlebt?
Ich rede nur über Bagdad. Da hat man das Gefühl, in einem Viertel herrscht irgendein Imam mit seiner Armee und die haben ihre eigenen Gesetze. Gegenüber irgendein Liberale auch hat eine Armee und hat auch eigenes Gesetz sozusagen. Und da verschiedene Gruppierungen und alle herrschen auf irgendeine Art und Weise. Und man weiß überhaupt nicht, mit wem man reden kann oder muss oder soll. Ja. Es ist tatsächlich, ich hatte nicht den Eindruck, es gäbe eine Regierung da. Es war sehr traurig, da zu sein. Ja.
Das bedeutet aber, es gibt im Irak, so wie Sie es geschildert haben, keinen funktionierenden Staat?
Tatsächlich kann ich das behaupten, nicht hundertprozentig, aber in vielen Bereichen des Lebens, das sind nicht nur die Islamisten, sind die auch die anderen.
Ja.
Das ist wirklich tatsächlich, es gibt kein Gesetz, es gibt keine echte Polizei, die Polizisten gehören auch zu bestimmten Gruppierungen, korrupte Menschen ohne Ende, besonders in der Regierung. Und tatsächlich, das Volk leidet darunter. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie irgendeine Gruppe oder eine Partei oder einige Politiker haben irgendeine Idee, wie man das Problem lösen soll. Und das ist das Ganze. Das ist was
man leider. Wie bewältigt man dann seinen Alltag? Ich frage auch deshalb, Sie haben viele Geschwister, die im Irak leben. Wie bringen die da ihr Leben auf die Reihe?
Ich bewundere diese Menschen, dass sie das überhaupt, das Ganze ertragen können. Nach einer Woche, ich dachte, ich werde depressiv. Es ist unglaublich. Das ist wie sie, dass sie arbeiten, dass sie ihre Kinder erziehen, dass ihre Kinder auch Schulen besuchen, dass sie irgendwie auch Freizeit genießen können. Aber ich habe den Eindruck, wenn man mittendrin ist, man gewöhnt sich daran.
Okay.
Ich kenne das. Ich war zum Beispiel früher auch da. Ich war schon im Knast, ich war auf der Flucht, ich habe zum Beispiel Kriege erlebt. Wenn man mittendrin ist, man fragt nicht nach dem Sinn und man will nur überleben.
Aha.
Und da, Menschen sind auch Überlebenskünstler auf irgendeine Art und Weise.
Also die Amerikaner sind längst aus dem Irak raus. Was hat denn eigentlich jetzt so aus der Distanz betrachtet diese ganze Invasion des George W. Bush im Jahr 2003 gebracht?
Oje, das ist wirklich schwierig. Es hat da Chaos auf jeden Fall mitgebracht.
Chaos?
Ja, das ist hier heute keine Perspektive, gibt es wirklich vor die Iraker. Das ist irgendwas sich ändert. Also es ist, Amerikaner sind weggegangen, aber wer herrscht da eigentlich? Die Saudis, die Iraner, die Türken und anderen golfarabischen Staaten mit internationalen westlichen Staaten, die eigentlich haben das Sagen da. Wenn die Saudis und die Iraner Nein sagen, dann müssen wir alle Nein sagen. Das geht es nicht anders.
Auf der anderen Seite, hätte Saddam Hussein an der Macht bleiben sollen?
Nein, die Iraker hätten das selbst erledigen sollen. Jedes Volk braucht auch Stolz. auf sich und auf seine eigene Geschichte, dass man irgendwas Gutes tut, damit man auch stolz sein darf.
Wenn wir nochmal in die Zeit im Irak zurückgehen, Saddam Hussein war noch an der Macht. Mhm. Sie waren plus minus 20 Jahre alt, haben Flugblätter verteilt und sind in den Knast gekommen. Wie lange waren Sie da dort?
18 Monate ungefähr, 18 Monate und 4 Tage ungefähr.
Anderthalb Jahre, ja, ganz ungefähr, schön lang.
Ja.
Die schlimmste Zeit Ihres Lebens?
Ja, auf jeden Fall.
Mit Folterungen?
Sie sind immer etwas Minderwertiges. Man kann drauftreten. Und das ist da tatsächlich da im Knast. Man hat uns nicht alles Menschen angesehen. Man wird gefoltert, Hunger. Es ist tatsächlich im Knast. Es gab so immer diese Frage vermutlich. Was ist eigentlich der Begriff Mensch? Was bedeutet Mensch überhaupt? Dort hat wirklich keine Bedeutung.
Träumen Sie manchmal noch von dem, was Sie damals erlebt haben?
Es ist lang her, Gott sei Dank. Und ich bin als Schriftsteller, versuche ich immer auch manchmal an solchen Themen auch zu arbeiten. Und ich habe Gott sei Dank auch viel daran gearbeitet, habe ich auch bestimmte Türen aufgemacht von der Vergangenheit und habe ich wirklich daran gearbeitet. Und manchmal auch habe ich mit einem Lächeln daran gearbeitet. Versuchte ich auch den anderen ein Lächeln zu geben, auch wenn die Thematik so unangenehm ist. Das natürlich. Natürlich spielt eine große Rolle, dass man sich auch innerlich befreien kann. Es gibt auch eine Art Befreiung dabei. Aber natürlich als Schriftsteller denke ich nicht nur an meine persönliche Befreiung, sondern geht es auch mehr. Da bin ich nicht der Einzige auf diesem Planeten. Es gibt auch Leute, auch heute werden Menschen gefoltert.
Irgendwann waren Sie draußen aus dem Knast und haben beschlossen, in diesem Land will ich nicht mehr leben. Es folgte eine lange, 4 Jahre andauernde, abenteuerliche Odyssee, durch wie viele Länder und durch wie viele andere Gefängnisse?
Oh, das war schon schwierig. Zuerst war ich in Amman, Jordanien, dann
Libyen,
Tunesien, Tschad, nur kurz. Dann später Türkei, Griechenland, Italien und dann Deutschland.
Wo war es am schlimmsten?
Libyen auf jeden Fall, Jordanien auch in der Türkei war sehr schlimm, besonders im Knast zum Beispiel, in der Türkei, auch Griechenland an der Grenze bis Saloniki, bis die türkischen Grenze, es wirklich herrschten da fast keine europäische Gesetze, sondern mehr so, ja, was soll ich sagen, wie türkische Gesetze oder Gesetze aus Saudi-Arabien. Da wurden wirklich Flüchtlinge geschlagen, wurden ihr Geld gestohlen und die Gefängnisse da oder diese Polizeire wäre wirklich feucht und schmutzig und sagen wir so, 200 Leute in einem Zimmer ohne Essen. Ich erinnere mich zum Beispiel in einem Knast, da war ich schon alles in Griechenland, wie heißt das nochmal? Xanthi, der Ort. Xanthi, da alles ich da war, die hatten wirklich 3 Tage, haben die uns kein Essen gegeben und dann kamen sie mit Brot und ein Stück Brot kostete damals, wollten sie wirklich $7 für ein Stück Brot.
Wie oft in diesen 4 Jahren haben Sie gedacht, es war ein großer Fehler, diese Flucht zu beginnen und es wäre besser gewesen, im Irak zu bleiben und sich irgendwie durchzuschlagen?
Nur am Anfang. Als ich in Jordanien war. Weil plötzlich in Jordanien waren viele Iraker da, die lebten auf der Straße und alle suchten nach einem Job, nach einer Wohnung. Es war wirklich auch für die Jordanier war nicht so einfach.
Ja.
Als ich das gesehen habe und dann plötzlich die ersten Tage musste ich auf der Straße übernachten und so, da dachte ich, was habe ich gemacht?
Abbas Kider, unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, also der Mann, der, als er nach Deutschland kam im Jahre 2000, folgende 3 Wörter kannte, in welcher Reihenfolge, Abbas Kider?
Hitler, Scheiße und Lufthansa.
Hitler, Scheiße, Lufthansa.
Nach 20 Jahren ist zum Glück mein Wortschatz etwas angewachsen. Ich kann nur mehr als nur Hitler, Scheiße und Lufthansa.
Es ist ein bisschen was dazugekommen. Jetzt gehen wir nochmal zurück in dieses Jahr 2000. Sie waren in Bayern, da
ja,
sind
richtig,
Sie gestrandet,
ja.
Kannten die Kultur nicht, die Mentalität. Und haben es wie geschafft, irgendwie ihr Leben zu organisieren und auf die Reihe zu bringen?
Ja, die ersten 2 Jahre, sagen wir so, waren wirklich sehr schwierig. Man lebte mit anderen Asylbewerbern in einem Heim und man wartete auf das Ergebnis.
Ja.
Ob man Aufenthalt bekommt oder nicht, ob man abgeschoben wird oder nicht. Und das ist immer diese Warterei. Es war wirklich sehr hart und das ist natürlich hat lang gedauert. Auch Deutsch zu lernen war damals nicht erlaubt. Das zum Beispiel, man durfte nicht so selbst auch einen Sprachkurs zu finanzieren. Aha. Man durfte das nicht, weil man ohne Status ist, ohne Aufenthaltserlaubnis. Man durfte nicht arbeiten. Das ist alles im Ausland. Und das war wirklich am Anfang sehr schwierig. Aber irgendwann natürlich auf der Straße hat alles angefangen. Von den Leuten zu hören, wie sie geredet haben, ein bisschen ein paar Worte zu hören und ein bisschen einfach nur mit den anderen reden zu können. Das war eigentlich das Wichtigste am Anfang.
Okay, als dann klar war, Sie dürfen in Deutschland bleiben, Sie werden anerkannt als Flüchtling.
Das ist später dann.
Klar, ist dann später gekommen, aber da war auch klar, die Sprache, die deutsche Sprache ist der Schlüssel für alles.
Ja, klar, das ist, ich glaube, ohne Sprachkenntnisse verpasst man das Leben. Es ist, wenn man irgendwie in einem Land leben will und irgendwas erreichen will und auch die Kultur kennenlernen, Menschen kennenlernen, muss man ihre Sprache beherrschen, auf irgendeine Art und Weise. Und das ist, ohne Sprache geht es nicht. Man kann nicht flirten, man kann nicht mit anderen Leuten reden, man kann nicht was bestellen, nicht mal Kaffee, nicht mal. Das ist so.
Und jetzt kommt noch dazu, und das ist auch Thema Ihres neuen aktuellen Buches Deutsch für alle. Deutsch ist halt eine verdammt schwierige Sprache.
Ja, deutsche Sprache ist ein Ungeheuer, gebe ich zu. Und das ist wirklich überhaupt keine einfache Sprache, aber es ist eine vielfältige und feine Sprache und reiche Sprache.
Was ist das Ungeheuerlichste an diesem Ungeheuer?
Ja, das ist auf jeden Fall das Schlimmste, was die Deutschen erfunden haben, ist tatsächlich die Deklination.
Deklination, okay.
Das ist auf jeden Fall, es ist sehr schwierig, weil es ist im Satz, wir haben in einem deutschen Satz, wir haben Verbflexion, das Verb ändert sich. Und dann haben wir Deklination. Und das ist dann, Nomen und Adjektive ändern sich in einem Satz. Ja. Und das ist wirklich für Fremde, das ist so schwierig hinzubekommen, einen echten, richtigen, normalen Satz zu bilden am Anfang.
Aha.
Das dauert ewig.
Abbas Kidea ist der Mann, der im Jahr 2000 mit den drei Wörtern Hitler, Scheiße und Lufthansa nach Deutschland gekommen ist. Mit anderen Worten, jemand, der gar nichts konnte, sprachlich gesehen, und dann an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Philosophie und Literatur studiert hat. Was ist dazwischen passiert?
Nachdem ich hier die Aufenthaltserlaubnis bekommen habe, brauchte ich eine Wohnung, brauchte ich Krankenversicherungen, brauchte ich einen Job und musste ich auch Deutsch lernen. Und ich hatte nichts. Ich hatte kein Geld, ich komme nicht aus einer reichen Familie, ich wusste nicht wohin. Das ist alles hinzubekommen, war eine unheimliche Aufgabe.
Welche Jobs haben Sie gemacht zum Beispiel?
Alles Mögliche wirklich. Ich habe Reinigungskraft am Anfang, so in Fabriken gearbeitet, Schokoladenfabrik oder Eisenfabrik, auch in München später. An einem Hotel, Sheraton zum Beispiel, oder im Magazin, Freundin, Frauenzeitschrift zum Beispiel, habe ich die Büros der Journalistin da geputzt morgens.
Ja. Und immer war klar, Sprache ist extrem wichtig.
Weil es war mir wichtig, weil ich auch gern studieren wollte. Das war mein Traum. Im Irak konnte ich nicht weiter studieren. Dann saß ich im Knast und ich habe eigentlich nur zwei Semester lang an der Uni studiert in Bagdad.
Ja.
Das war mein Traum. Ich wollte weiter studieren. Und ich, natürlich ohne Sprache geht es nicht, ist klar. Und das ist weitens, ich wollte auch irgendwie irgendwas kennenlernen. Ich bin ja jemand, der irgendwie auch gern irgendwie was von der Welt mitnehmen will. Und ohne Sprache natürlich. Und das ist natürlich, am Anfang war es sehr schwierig, irgendwas, das alles musste ich hinbekommen.
Und wie war das Gefühl dann, plötzlich in der Universität zu sein, in den Vorlesungen zu sein, in den Seminaren?
Oh Gott, das war unglaublich. Ich glaube, der erste Tag, ich konnte kaum glauben, dass ich da war. Ich hatte damals wirklich den Eindruck gehabt, ja, jetzt, wenn ich morgen sterbe, würde ich nicht traurig sein.
Okay. Sie waren auch stolz auf sich selbst?
Sehr. Ich war auch fast 30 Jahre alt, als ich angefangen habe zu studieren. Und das ist dieses Gefühl, okay, trotz allem mache ich weiter. Das war, und außerdem, ich hatte noch vorher natürlich ein großes Problem mit meinem Abi, mit den deutschen Behörden. Mein Abi wurde nicht anerkannt, ich musste ein deutsches Abi machen.
Wie haben Sie es dann geschafft, auch noch Schriftsteller zu werden? Also nochmal was draufzusatteln?
Philosophie hat eine große Rolle gespielt. Lustig musste ich Texte wie von Heidegger und Hegel und Kant lesen.
Ja.
Und das ist, und er hat sich wirklich, am Anfang hatte ich im ersten Semester mich mit Schopenhauer, Nietzsche beschäftigt. Es war machbar, konnte man den Kontext verstehen, aber mit Hegel, Heidegger und Kant, da konnte man wirklich gar nicht. Und ich hatte immer meine Wörterbücher, arabische Wörterbücher dabei, ja, Deutsch, Arabisch, Arabisch, und könnte ich nach, aber ich habe nichts gefunden, ihre Worte gibt es nirgendwo, und da hatte ich wirklich, ich wollte wirklich aufgeben und das Fach wechseln. Aber dann habe ich mit einem Dozenten geredet, hat gesagt, hey, guck mal, schmeiß mal alle deine Wörterbücher weg, Du musst einfach die Texte so lesen und versuch mal irgendwas mit der Fantasie fantasieren und den Kontext irgendwie verstehen. Nur für dich selbst. Ja. Und nur so kannst du lernen. Und es war eine harte Methode, aber ich habe angefangen und irgendwie, es hat tatsächlich geklappt. Irgendwann hat so eine Art Selbstbewusstsein sich entwickelt, so in mir. Ich wollte dann weiterlesen. Und dann irgendwann hat angefangen, ich musste Hausarbeiten schreiben, Referate halten. Ja, und das hat sich so ergeben. Dann habe ich angefangen zu schreiben.
Die märchenhafte Karriere des Abbas Kider, das ist letztlich das Thema unserer heutigen SWR1-Leute-Sendung mit Abbas Kider, der es geschafft hat, ein durchaus arrivierter Schriftsteller zu werden, mit inzwischen 4 Romanen. Mhm. Aktuell dieses Buch über die deutsche Sprache, diversen Gedichten, wobei Sie mir vor der Sendung erzählt haben, dass ein Gedichtband mal komplett flöten gegangen ist, weil irgendein PC kaputt gegangen ist.
Ja. Als ich in der Türkei, das war 1999, von der Türkei nach Griechenland wollte, hatte ich 2 Gedichtbände in meinem Rucksack. Und da haben mich wirklich die Grenzpolizisten überrascht. Ja. Und ich bin einfach gerannt und mein Rucksack ist wirklich von mir, habe ich den Rucksack verloren. Es waren 2 Gedichtbände damals, wirklich, habe ich verloren. Und in den letzten Jahren hatte ich wirklich einmal, mein Rechner war kaputt und ich hatte schon ein Gedichtband drauf. Und vor 2-3 Jahren, glaube ich, in Griechenland, es war so Urlaub auf Kreta und ich habe ungefähr 60 Seiten so aufgeschrieben, so Romanprojekt. Aha. Und plötzlich mein Laptop war defekt und ich konnte nicht mal meine Festplatte retten.
Abgesehen von diesen Malheurs, können Sie inzwischen als Schriftsteller von Ihrer Arbeit leben?
Das hat wirklich lang gedauert zuerst, bis ich das, in den letzten Jahren hat sich ein bisschen, es wurde ruhiger bei mir. Und das ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt in den letzten Jahren mache ich nicht so viel, nur als meine Schriftstellerei.
Ja?
Ja, in den letzten Jahren
schon. Das heißt, das funktioniert, dieses Modell?
Ja, es funktioniert, aber das ist natürlich, mit jedem Buch ist ein Autor ist immer ein Anfänger.
Ja, klar.
Man fängt immer neu an. Mhm. Und das ist die Gefahr, diese Sicherheit, 100%, es gibt keine Sicherheit. Die Langeweile klopft nie an der Tür. Ja. Das ist schön auch.
Ja, klar. Also Sie leben jetzt seit inzwischen fast 20 Jahren in Deutschland, haben längst auch die deutsche Staatsbürgerschaft, korrekt?
Ja.
Würden Sie sagen, Deutschland ist inzwischen Heimat für Sie?
Sag mal so, auf jeden Fall die deutsche Kultur und die deutsche Sprache, 100%. Da muss ich nicht nachdenken.
Die deutschen Menschen und die deutsche Mentalität?
Meine Freunde auf jeden Fall gehören zu mir und zu meiner Seele auf jeden Fall. Es ist, sag mal so, man kann nicht 100%ig in einem Land ankommen. Das ist schwierig, besonders wenn man aus einem anderen Land auch kommt und andere Kultur und andere Erfahrungen. Ich versuche immer so ein Mensch zu sein, der wie eine Art Sammler. Mhm. Und und in Deutschland gibt es viele schöne Seiten.
Ja.
Unendliche. Und es gibt auch diese unglaubliche deutsche Kultur, deutsche Kunst, Literatur. Und es gibt auch wunderbare Menschen, von denen natürlich man lernt und man fühlt sich zu Hause. Auf der anderen Seite, natürlich gibt es die andere Seite. Und die versuche ich immer nicht zu vergessen, sondern nicht daran zu denken.
Aber unterm Strich würden Sie schon sagen, es muss ja Gründe haben, warum auch so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen wollen und irgendwo anders hin. Dass dieses Land schon auch gewisse Tugenden inzwischen hat. Menschenrechte, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Solidarität.
Das gibt es alles in Deutschland und man hat wirklich viel daran gearbeitet in diesem Land. Und ich glaube, wir haben auch noch vieles zu tun, aber das ist das Wunderschöne, dass wir hier haben wir die Freiheit auch immer zu kritisieren, weiterzumachen und unsere Menschenwürde zu bewahren.
Wenn wir in die Zukunft gucken, wobei ich gar nicht weiß, haben Sie da bestimmte Fähigkeiten, ein bestimmtes Sensorium zu ahnen, zu spüren, was kommt?
Nein, nicht. Ich glaube nicht. Ich versuche auch nicht so immer
in die Zukunft zu leben.
Ja, das ist wirklich schwierig, weil man weiß überhaupt nicht. Die Zukunft ist immer ein Überraschungspaket, aber man kann irgendwie auch das steuern auf irgendeine Art und Weise. Was wir machen heute, was wir tun, bestimmt okay. manchmal auch, wie die Dinge später laufen.
Also dann fangen wir damit an, Ihre persönliche Zukunft, was auch die Arbeit als Schriftsteller angeht, einfach weiterzumachen und in regelmäßigen Abständen neue Bücher zu veröffentlichen?
Sag mal so, jetzt ist mein Roman ist fast fertig, arbeite an der letzten Fassung.
Träume ich dann noch Anfang kommenden Jahres raus?
Ja, oder am Ende des Jahres oder Januar 2020. Und das ist zum Beispiel, jetzt muss ich daran gut arbeiten, dass okay. es ein guter Roman wird. Das ist zum Beispiel das Wichtigste. Aber was ich daran denke vor die Zukunft, es gibt auch viele leider Grausamkeiten da und dort. Wir haben verrückte Menschen an der Macht. Und die natürlich machen unsere Welt komplizierter letzter Zeit. Viel Hass gibt es. Aber auf der anderen Seite, das ist die Möglichkeit für uns wieder, die Zukunft besser zu gestalten. Es gibt Menschenwürde, Menschenrechte ja. und es gibt Hoffnung, wenn wir an Menschen denken.
Da haben wir es in Deutschland möglicherweise einfacher als die Menschen in ihrem eigentlichen Heimatland. Wir haben über die aktuelle Situation im Irak gesprochen, Stichwort Chaos, Stichwort Korruption, Stichwort auch diese arabische Revolution, die mal so hoffnungsfroh begonnen hat. Und dann letztlich im Nichts geendet hat?
Revolution kann man nicht in 2, 3, 4 Jahren dann alles sehen. Das ist eine Entwicklung. Und das ist wirklich, dauert manchmal Generationen.
Sie glauben, da kommt noch was?
Auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall, sicherlich. Da braucht man wirklich viel Zeit dafür. Aber was ich sagen will, Deutschland hat sich, es wurde wie 2 Teile.
Ja.
Ich habe das Gefühl, Ostteil und Westteil.
Eine neue Mauer, die hochgegangen ist?
Ja, unsichtbare Mauer. Und das ist das. Und tatsächlich in vielen Orten zum Beispiel gibt es Menschen mit anderen Aussehen, sagen wir so, sie können nicht mal abends spazieren gehen. Wird auf sie gespuckt, sie werden geschimpft, geschubst, geschlagen.
Auch in Berlin?
Teilweise am Rande von Berlin, bestimmte Orte schon. Und das müssen wir auch sagen. Natürlich bei uns, wir haben viel gearbeitet, aber wir haben noch gerade auch heftige Probleme. Wir müssen auch daran arbeiten. Und das ist unsere Arbeit hier. Wenn wir über die Zukunft reden, dann müssen wir an unsere Probleme in der Gegenwart auch arbeiten.
Und dann werden wir irgendwann schauen, was dabei rausgekommen ist und werden das dann in der nächsten Sendung besprechen mit Abbas Kider. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Eins gehört. SDR.